Domradio weltweit.
Er war einer der ganz Großen in Lateinamerika, der ehemalige Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero. Fast auf den Tag genau 35 Jahre ist es her, dass er erschossen wurde, vor dem Altar, während er eine Messe hielt. Er war einer, der sich immer für die Armen und Unterdrückten einsetzte, und für die Menschen in El Salvador ist er schon längst so etwas wie ein Volksheiliger. Umso mehr haben sie sich schon seit Jahren die Seligsprechung von Oscar Romero gewünscht. Und jetzt ist es soweit, im Mai, so hat der Vatikan angekündigt. Was waren die Hindernisse in diesem Seligsprechungsprozess? Warum hat das so lange gedauert? Und wie ist die Situation heute in El Salvador? Um all das und mehr geht es heute in Domradio weltweit. Ich bin Aurelia Rütters und freue mich, dass Sie dabei sind. Fast 35 Jahre ist es her, dass Erzbischof Oscar Romero in El Salvador ermordet wurde. Bislang war seine Seligsprechung im Vatikan mit dem Argument abgelehnt worden, er sei nicht aus Hass auf seinen Glauben, sondern aus politischen Gründen umgebracht worden. Das hat sich nun geändert. Der Erzbischof sei am 24. März 1980 aus Hass gegen den Glauben getötet worden, heißt es in einem Dekret der zuständigen Vatikanischen Kongregation. Der Mann, der sich vom politischen Schöngeist zur Stimme der Unterdrückten entwickelte, der die Gewalt und die Unterdrückung in seinem Land anklagte und dafür am Ende mit dem Leben bezahlen musste. Ina Rotscheid stellt den streitbaren Bischof vor.
Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der im Gegensatz zu dem Gebot Gottes steht.
Es ist der 23. März 1980. Der Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, hält eine flammende Predigt, in der er die ausufernde Gewalt in seinem Land anprangert.
In seinem Namen flehe ich euch an. Hört auf mit der Unterdrückung!
Einen Tag später ist Romero tot. Erschossen während der Heiligen Messe. Die Rache der Mächtigen dafür, dass er immer wieder unbequeme Wahrheiten ausgesprochen hatte. Als charismatischer und wortgewaltiger Prediger hatte er die Stimme für jene erhoben, die keine Stimme haben. Dabei war sein Weg eigentlich ein ganz anderer gewesen. Oscar Arnulfo Romero wird am 15. August 1917 als zweites von 8 Kindern geboren. Er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Mit 13 kommt er ins Internat, mit 20 studiert er Theologie am Priesterseminar der Jesuiten. Das Studium schließt er in Rom ab. Er ist ein frommer, stiller Mann, der sich nicht in die Politik einmischen will. Nicht zuletzt deshalb klettert er die kirchliche Karriereleiter hoch und wird schließlich Erzbischof von San Salvador, wie es ein Film über sein Leben nachzeichnet.
Er ist ein guter Kompromisskandidat. Es wird seinetwegen keine Unruhe geben.
Er ist ein Bücherwurm. Was immer im Land passiert, er wird kaum etwas davon bemerken.
El Salvador verharrt zu diesem Zeitpunkt in einem Zustand, an dem sich seit der Kolonialzeit faktisch nichts geändert hat. Der Grundbesitz und die Macht liegen in der Hand einiger weniger Familien, während große Teile der Bevölkerung in bitterer Armut leben. Die Regierung stellen bis auf wenige Ausnahmen Armee, Offiziere, Wahlen werden regelmäßig manipuliert. Es formiert sich linker Widerstand, auf den die Oligarchie mit Repressalien und der Aussendung von Todesschwadronen reagiert. Romero muss miterleben, wie die Armee ein Massaker an Demonstranten anrichtet, wie Missionare, Priester und Katecheten entführt und gefoltert werden. Die Ermordung seines Freundes, dem Jesuitenpater Rutilio Grande, ist schließlich der Wendepunkt, erinnerte sich später der Jesuit Salvador Carranza.
Comienza un cambio muy repentino de todo el ambiente eclesial.
An diesem Punkt begann ein radikaler Wandel. Bei den Priestern, aber auch bei Romero selbst, der sich an die Spitze dieses Wandels stellte. Das hatten die Konservativen, die ihn in diese Position gebracht hatten, so natürlich nicht erwartet. Er entzog sich ihrem Einfluss.
Muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta.
Romero wird politisch. In seinen Predigten kritisiert er die Ungleichheit, die Gewalt und die Unterdrückung in El Salvador. Er benennt die Taten, aber auch die Täter. Die Kirche müsse Anwältin der Armen sein, fordert er. Flammende Reden, die über das Radio im ganzen Land ausgestrahlt werden. Nun richtet sich der Hass der Mächtigen auch gegen die Kirche und gegen Romero selbst, erinnert sich der Menschenrechtsanwalt Roberto Cuellar.
Insultaban a Romero, al arzobispo, pura maldito.
Sie beleidigten Romero, sie beleidigten den Erzbischof, verfluchter Priester nannten sie ihn, Kommunistenführer und Terrorist, dich werden wir töten.
Romero ist die Gefahr bewusst, doch schweigen will er nicht mehr. Mich könnt ihr töten, sagt er. Aber nicht die Stimme der Gerechtigkeit. Am 24. März 1980 wird Romero erschossen im Auftrag der Militärs. Zu seiner Beerdigung kommen Zehntausende in die Hauptstadt. Scharfschützen zielen auf die Menge, 40 Menschen sterben. Die Situation eskaliert und bildet den Auftakt zum Bürgerkrieg in El Salvador, an dessen Ende 75.000 Menschen getötet und 8.000 verschwunden sein werden. Erst 1992 wird der Konflikt beendet, doch seine Folgen zeichnen das Land bis heute. Und auch Romeros Botschaften haben bis heute an Aktualität kaum verloren.
Vor 35 Jahren, am 24. März 1980, wurde Erzbischof Oscar Romero erschossen. Ein Beitrag war das von Ina Rotscheid. Und gleich sprechen wir mit einem seiner Mitbrüder über diese Zeit. Oscar Romero, der fromme Bücherwurm, der von der Realität in seinem Land wenig wusste und nicht zuletzt wegen seiner Linientreue Erzbischof von San Salvador wurde. Ihm gingen aber in einem bestimmten Punkt in seinem Leben die Augen auf für das Unrecht, die Unterdrückung und die Ausbeutung der Armen in El Salvador. Das haben wir soeben in dem Porträt über ihn gehört und diese Entwicklung vom ängstlichen Kirchenprälaten zum furchtlosen Kritiker der Mächtigen zeichnet auch der Jesuit Martin Meyer nach in seiner Biografie mit dem Titel Oscar Romero, Kämpfer für Glaube und Gerechtigkeit. Guten Tag, Pater Meyer.
Guten Tag, Frau Rüthers.
Gab es ein einschneidendes Erlebnis, das diesen Sinneswandel herbeiführte, oder woher gewann Romero plötzlich so an Größe?
Ganz einschneidend für die Veränderung in Erzbischof Romero war die Ermordung eines Priesters. Pater Otilio Grande, ein Jesuit, der Pfarrer in einer Landgemeinde war und der dort ernst gemacht hat mit der Option für die Armen. Das war das Programm, das sich die lateinamerikanische Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben hat. Er hat die Campesinos, die Bauern, ermutigt, sich gewerkschaftlich zu organisieren und er sagte, ihr habt ein Recht auf Land. Die Großgrundbesitzer haben das natürlich als subversiv und störend erfahren und in ihrem Auftrag wurde Pater Otilio Grande zusammen mit zwei Begleitern am 12. März 1977 ermordet. Erzbischof Romero war ein persönlicher Freund von Otilio Grande und von daher hat ihn dieser Mord ganz, ganz tief getroffen. Und er hat gespürt, jetzt muss ich den Weg von Otilio Grande gehen. Er sagte wörtlich, Otilio hat mir die Augen geöffnet und er wurde zum Propheten. Er wurde zum prophetischen Ankläger auch des Unrechts und er hat sich ganz entschieden auf die Seite der Armen gestellt.
Sie haben für Ihr Werk über Erzbischof Romero viele Quellen studiert, Predigten, Tagebuchaufzeichnungen, Gespräche mit Leuten, die er gekannt hat. Welches Bild haben Sie persönlich von ihm gewonnen?
Ein ungemein sympathisches Bild. Er muss ein eher stiller Mensch gewesen sein, der sich aber den Menschen sehr, sehr liebevoll zugewandt hat. Und vor allem eben die Armen wurden für ihn zur Erfahrung Gottes. Einer seiner schönen Sätze in einer Predigt lautet, mit einem solchen Volk ist es nicht schwer, ein guter Hirte zu sein. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe und er hat sein Leben zu Lebzeiten für die Menschen eingesetzt. Er hat die Gemeinden besucht, hat sich zu Fuß auf den Weg gemacht, wo man mit dem Auto gar nicht mehr hingekommen ist. Und er hat am 24. März 1980 sein Leben ganz gegeben, wie er während der Feier der Heiligen Messe von einem tödlichen Schuss getroffen wurde.
Was passierte eigentlich mit den Mördern und den Hintermännern? Wurde der Mord je aufgeklärt und die Täter verurteilt?
Weder die Mörder noch die Hintermänner wurden bis heute zur Rechenschaft gezogen. Man wusste eigentlich schon von Anfang an, wer dahinter stand. Der Major Roberto d'Aubuisson, der zu der Zeit die Todesschwadronen in El Salvador organisiert und koordiniert hat. Und in einem Bericht der Vereinten Nationen im Anschluss an das Ende des Bürgerkriegs wird das auch dokumentiert, dass Roberto d'Aubuisson der Auftraggeber dieses Mordes war. Aber er war damals schon tot. Er ist später von der Ermordung angesehen, in die Politik eingestiegen, wurde Parlamentspräsident, hatte dann eine parlamentarische Immunität. Er ist nie zur Rechenschaft gezogen worden und ebenso wenig die materiellen Täter. Und in El Salvador wurde 1993 sehr überstürzt eine Amnestie verabschiedet und da sind dann eben diese schlimmen Menschenrechtsverletzungen nie mehr juristisch wirklich angegangen worden.
Oscar Romero wird am 23. Mai dieses Jahres selig gesprochen. Glauben Sie, dass danach die Aufklärung seiner Ermordung neu aufgerollt wird?
Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht, weil was würde es bringen, wenn man 35 Jahre später jetzt noch ein Gerichtsverfahren anfängt? Natürlich, eigentlich müsste es so sein. Aber Romero selber hat seinen Tod vorausgeahnt. Er sagte, wenn sie mich umbringen, dann vergebe ich meinen Mördern. Sie sollten sich darüber bewusst sein, dass sie ihre Zeit verlieren. Ein Bischof wird sterben, aber die Kirche wird weiterleben. Und ich hoffe eigentlich, dass diese Seligsprechung mehr ein Anlass auch zur inneren Versöhnung El Salvadors sein wird. Das war das große Anliegen Romeros, Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung. Und vielleicht kann von dieser Seligsprechung auch ein Geist der Versöhnung ausgehen. El Salvador ist nicht im Frieden. Es gibt immer noch sehr, sehr viel Gewalt. Es sterben ebenso viele Menschen durch Gewalt wie in den Jahren des Bürgerkriegs. Von daher braucht das Land Versöhnung und es braucht immer noch einen Weg, um Frieden und Gerechtigkeit zu finden. Und vielleicht kann Romero als Seliger, ich denke in Bälde auch als Heiliger, da eine Inspiration und eine Ermutigung sein.
Musste es erst einen lateinamerikanischen Papst geben, damit Romero selig gesprochen wird?
Entscheidend dafür, dass der Seligsprechungsprozess jetzt doch schnell vorangegangen ist, war Papst Franziskus. Von einem salvadorianischen Priester habe ich gehört, dass er 2007 sagte, wenn ich Papst wäre, dann würde ich Romero morgen selig sprechen. Aber ich werde niemals Papst. Heute ist er Papst. Ihm war von Anfang an ein Anliegen, dass, wie er das formuliert hat, der Seligsprechungsprozess von Erzbischof Romero entblockiert wird. Damit ist mitgesagt, dass der Prozess blockiert war.
Von wem?
Von einer Gruppe von Bischöfen und Kardinälen innerhalb des Vatikans. Es ist bekannt, dass der inzwischen verstorbene kolumbianische Kurienkardinal Alfonso López Trujillo ein entschiedener Gegner Romeros schon zu seinen Lebzeiten und auch ein Gegner seiner Seligsprechung war. Aber auch in El Salvador gab und gibt es vielleicht noch Kräfte, die sich einer Seligsprechung Romeros entgegensetzen. Das sind vor allem die Reichen, die Großgrundbesitzer. Und von einigen wurde bekannt, dass sie mit Champagner angestoßen haben, als Romero ermordet wurde. Allerdings hat auch schon Papst Benedikt einen wichtigen Schritt gesetzt. Also insofern hat Papst Franziskus sozusagen weitergeführt, was Papst Benedikt zu Ende seines Pontifikats schon eingeleitet hat, dass es nun endlich nach 35 Jahren vorangeht mit der Seligsprechung.
Es wurde vor allem um die Frage gestritten, ob Romero aus Glaubenshass ermordet wurde oder aus politischen Gründen. Die Theologie ist in ihrem Wesen nach politisch. Kann man das überhaupt trennen?
Eben, ich denke, man kann das nicht trennen. Das hat Papst Franziskus in einem Gespräch mit Journalisten auch deutlich gemacht, dass er sagte, es gibt auch Märtyrer, die um ihres Einsatzes für die Gerechtigkeit willen umgebracht werden. Und Glaube und Gerechtigkeit, ich denke, das ist einer der wichtigen Inhalte auch des Zweiten Vatikanischen Konzils. Glaube und Gerechtigkeit kann man so nicht voneinander trennen. Und insofern ist Erzbischof Romero ein Märtyrer für Glaube und Gerechtigkeit.
Romeros Seligsprechung, ein Richtungswechsel der Kirche in Lateinamerika. Dazu war das der Jesuit-Pater Martin Meyer. Und die Biografie, die er geschrieben hat, heißt Oscar Romero, Kämpfer für Glaube und Gerechtigkeit. Sie ist im Herder Verlag erschienen und kostet 9,95 Euro. Pater Meyer, vielen Dank Ihnen für das Gespräch. 35 Jahre mussten die Gläubigen in El Salvador warten, jetzt bewegt sich etwas. Am 23. Mai soll Oscar Romero selig gesprochen werden. Das hat der Vatikan vor wenigen Wochen bekannt gegeben. Für seine Heimat ist das natürlich eine großartige Nachricht. Monsignor Gregorio Rosa Chavez ist Weihbischof von San Salvador und er sagte in der Pressekonferenz direkt nach der Ankündigung:
Fue para mí un padre, un hermano y un amigo. Verlo ahora.
Er war für mich ein Priester, ein Bruder und ein Freund. Dass ihm jetzt diese Ehre zuteil wird, ist für mich eine große Freude und auch ein Gefühl von Gerechtigkeit. Diese ganzen falschen Anschuldigungen, diese Kritik, die Demütigungen, das alles wird jetzt aufgehoben und es wird anerkannt, dass er ein wahrer Nachfolger Christi war.
Rosa Chavez kennt Oscar Romero persönlich. Immer wieder haben sich ihre beiden Lebenswege gekreuzt. Als er 14 Jahre alt war, war Romero Priester in seiner Diözese. Später dann war er sein Assistent im Priesterseminar. Und als Romero 77 Erzbischof von San Salvador wurde, war Rosa Chavez für seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die beiden waren also in ständigem Kontakt.
El último recuerdo que es el que quiero contar es cuando él dijo la homilía en que llamó a los soldados a no matar a sus hermanos.
Die letzte Erinnerung, die ich an ihn habe, war eine Predigt, in der er die Soldaten dazu aufrief, nicht ihre Brüder zu töten. Ich hörte mir die Predigten immer in meinem Büro an und machte mir Notizen. Das war der 23. März 1980. Und als er die Soldaten aufrief, nicht zu töten, dachte ich, das ist sein Todesurteil. Ich fühlte es. Am nächsten Morgen töteten sie ihn. Ich feierte gerade die Messe mit den Seminaristen, als man mir mitteilte, dass Monsignor verletzt sei. Ich bin sofort in die Klinik gefahren, aber da war er schon tot. Das ist meine stärkste Erinnerung an ihn. Sein Tod ist ein Beispiel für uns, aber auch eine Verpflichtung und ein Antrieb, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat.
Eine Verpflichtung, die gefährlich war, denn El Salvadors Mächtigen waren die Geistlichen ein Dorn im Auge. Viele Priester, Ordensleute und Katecheten wurden in jener Zeit getötet. 1989 verübte das salvadorianische Militär ein Massaker an 6 Jesuiten. Und auch Rosa Chavez und Oscar Romero waren bereits mehrfach bedroht worden. Oft haben sie darüber gesprochen, erinnert sich der Weihbischof.
Natürlich habe ich Angst, sagt er, aber ich muss doch bei meinem Volk bleiben. Und dann sagte er einen Satz, der mir bis heute in Erinnerung ist: Gott ist bei mir. Und wenn mir etwas passiert, bin ich vorbereitet. Er hat sein Leben geopfert. In einer Predigt im November zuvor hat er gesagt: Ich werde mit dem Tod bedroht, betet für mich. Und ich verspreche, dass ich mein Volk nie im Stich lassen werde. Er wusste, dass der Tag kommen würde, und er bereitete sich darauf vor.
Seine Vorahnung sollte sich bewahrheiten. Er hat sich geopfert für sein Volk. So sehen das viele Gläubige in Lateinamerika. Und trotzdem hat es lange gedauert, bis das Seligsprechungsverfahren in Gang kam. 1990 war es auf diözesaner Ebene eröffnet worden, aber im Vatikan geriet es immer wieder ins Stocken. Gegner führten immer wieder an, die Ermordung Romeros sei politisch motiviert gewesen und das ist kein Grund für einen Märtyrertod.
El Papa Juan Pablo no entendía a Romero al principio, porque el esquema de Polonia no pega con el esquema de El Salvador.
Papst Johannes Paul II. Hat Romero am Anfang nicht verstanden, weil er in Polen andere Erfahrungen gemacht hatte. Und deswegen war er zunächst ziemlich hart mit ihm. Aber dann fing er an zu verstehen. Ich erinnere mich, wie er bei seiner Reise nach El Salvador 1983 trotz Bedenken seiner Berater sein Grab besuchte. Er sagte, Romero ist während der Heiligen Messe getötet worden. Wie kann ich sein Grab nicht besuchen? Im Jahr 2000 nahm er ihn in die Liste der Märtyrer des 20. Jahrhunderts auf. Und auch Benedikt XVI. Hat 2007 bei seiner Reise nach Lateinamerika erklärt, dass Romero ein großer Zeuge des Glaubens sei, der es verdiene, selig gesprochen zu werden. Die Päpste haben also verstanden, wer Oscar Romero war. Und Papst Franziskus hat immer wieder erkennen lassen, dass ihm an einer schnellen Seligsprechung Romeros gelegen ist.
Der aktuelle Papa sieht es so natürlich, dass er beatifiziert hat, dass er es so schnell macht.
Und was letztlich dazu geführt hat, dass die Seligsprechung jetzt im Mai zustande kommt, wie die Diskussionen im Vatikan geführt wurden und wer dafür und wer dagegen war, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit. Viele Jahre haben die Gläubigen in El Salvador gewartet, dann ging alles sehr schnell. Anfang Februar hatte Papst Franziskus Romero als Märtyrer anerkannt und damit den Weg für eine Seligsprechung freigemacht. Das Verfahren für Romero war 1990 in San Salvador eröffnet und später im Vatikan fortgesetzt worden. Kern der Diskussion war bei der Frage nach der Seligsprechung stets die Frage gewesen, ob Romero denn nun aus politischen Gründen ermordet worden war oder, wie es am Ende verkündet wurde, aus Hass gegen den Glauben, was das wichtige Kriterium ist für eine Anerkennung als Märtyrer. Bernd Hagenkort ist Leiter der deutschen Redaktion von Radio Vatikan und jetzt hier im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Romero selbst hat einen Wandel durchlaufen, in dem ihm bewusst wurde, dass er nicht an der Seite der Armen stehen kann, ohne nicht auch die Ungerechtigkeit und die Gewalt zu kritisieren. Er sah sich quasi gezwungen, politisch zu werden. Kann man denn so eine Unterscheidung überhaupt machen?
Naja, alles, was wir machen als Christen, ist letztlich ja auch politisch. Man kann das überhaupt nicht auseinanderdividieren. Und er hat sich ja mit allen angelegt. Also er wird ja ein bisschen als der linke Märtyrer angeschaut, das ist er ja gar nicht. Als er das letzte Mal in Rom war, hat er gesagt, sie werden mich umbringen, ich weiß bloß nicht, ob sie Rechten oder die Linken sein werden. Also er hat sich gegen die Gewalt der linken Guerillas genauso gewendet. Also da ist er ganz, ganz auf der Seite der Armen, gegen die Ideologien und gegen den Konsumismus und die Ausbeutung durch das Feudalsystem. Von daher ist das natürlich sehr, sehr eminent politisch, was er da gemacht hat.
Diese Politisierung ist, verkürzt formuliert, auch einer der Kernpunkte der Befreiungstheologie, der Papst Benedikt XVI. Und auch Johannes Paul II. Immer kritisch gegenübergestanden haben. Ist das der Grund, dass der Seligsprechungsprozess so lange gedauert hat?
Nein, das glaube ich nicht. Also die Theologie der Befreiung, letztlich, es gibt ein sehr kritisches Dokument von Kardinal Ratzinger, es gibt auch ein sehr positives Dokument von Kardinal Ratzinger 2 Jahre später über positive Aspekte der Befreiung. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich der, zu fragen, wir müssen vorsichtig umgehen damit, Christen zu Märtyrern zu erklären. Und wir können das nicht aus rein politischen Gründen machen. Schon gar nicht darf sich selber jemand zum Märtyrer erklären. Das machen wir auch immer ganz gerne. Solche Leute sind ja auch immer ganz gerne genehm. Ich leide hier für irgendwas. Das kann nur nach einem Prozess, also wenn Zeugen befragt werden, wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen wird. Der Prozess hat ja seinen Sinn. Und da hat man eben gesagt, das ist ein, lange Jahre hat man das gesagt, das ist ein rein politisches Ding gewesen. Und man hat dann aber festgestellt, das kann man so nicht trennen. Es gibt einen Präzedenzfall in Italien. Da ist ein Priester selig gesprochen worden von Benedikt XVI. Der ist von der Mafia umgebracht worden, weil er sich gegen die Mafia ausgesprochen hat. Und die Mafia hat ihn umgebracht. Und der ist selig gesprochen worden. Und das war sozusagen der Fall, wo man sagte, ja, das ist zwar, aber der ist im Glaube und Gerechtigkeit gehören da zusammen. Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, sein Martyrium anzuerkennen. Auch wenn er von Katholiken umgebracht wurde oder von Leuten, die behaupten, Katholiken zu sein. Und das ist so ein bisschen auch die Linie, die jetzt bei Romero angewandt wird. Da ist also quasi eine Unterscheidung, die man vielleicht lange Zeit zu Recht oder nicht zu Recht, das ist, weiß ich jetzt nicht so genau, aufrechterhalten hat, die ist endgültig gefallen.
Romero war zu Lebzeiten auch im Vatikan gewesen, um seine Besorgnis über die Situation in El Salvador und die Gewalt gegen Priester auszudrücken. Es heißt, er habe keine Unterstützung damals bekommen. Wie war die Situation?
Na, es war natürlich hochgradig ideologisiert, immer noch gegen den Kommunismus, immer noch, man versuchte aus Europa, das ist ja nicht nur im Vatikan, aus Europa und Nordamerika war ja ganz klar, wer die Bösen waren und wer die Guten waren. In Lateinamerika sah das schon mal ganz anders aus. Man war auf Seiten der Feudalherren, so muss man sie ja nennen, der großen Ausbeuterfamilien, die immer noch die Länder dort regieren. El Salvador ist das immer noch, die sind dieselben Familien wie damals. Und weil die halt die moralischen Prinzipien zumindest dem Mund nach aufrechterhielten, also unterstützte man die gegen die linken Guerillas. Also da war eben das Feindbild klar. Und jeder, der dieses Feindbild irgendwie verrücken wollte und sagte, der eine ist so schlimm wie der andere, und es sind ja mehrere, das ist nicht nur Romero, das Feindbild verrücken wollte, auf das man quasi aufgebaut hatte, der wurde damit mit Unverständnis oder Unwillen begrüßt. Da musste auch der Vatikan und da musste auch die westliche Welt im Allgemeinen einen Lernprozess durchmachen. Leider zu spät für Oscar Romero.
Wie steht denn Papst Franziskus zu Romero? Sind die beiden sich mal begegnet?
Das glaube ich nicht, aber für Lateinamerika gilt, der Mann ist ein Heiliger. Der ändert auch im Seligsprechungsprozess nichts, der ändert auch, das ist natürlich jetzt sehr wichtig, dass das formal von der gesamten Kirche auch gemacht wird, dass der Papst dahinter steht, aber es ist völlig klar für die Menschen, nicht nur in Zentralamerika, sondern bis an die Südspitze unten, der Mann ist ein Heiliger. Also von daher ist das jetzt eine Bestätigung dessen, was das Volk, das gläubige Volk eh schon glaubt. Das ist wichtig und das nimmt natürlich auch Bergoglio, Kardinal Bergoglio, beziehungsweise jetzt Papst Franziskus mit und deswegen ist es völlig klar für ihn, dass das vorangetrieben werden muss, weil das gläubige Volk hat schon längst entschieden.
Am 23. Mai ist es dann soweit, die Seligsprechung. Wie wird die ablaufen?
Eine Seligsprechung ist eigentlich was ziemlich Langweiliges. Da wird eine große Messe gefeiert, das ist das Schöne. Und davor wird ein Dokument verlesen, das der Papst unterzeichnet hat. Und der zuständige Kardinal Amato wird da hinreisen und das dort verlesen. Das ist also ein gebetsvoller Verwaltungsakt, so würde ich es nennen. Aber danach natürlich die Feier, das ist das Wichtigste. Also die Eucharistiefeier hinterher und natürlich das Anerkennen, das Beten, das sich freuen. Das ist, glaube ich, der eigentliche Akt der Seligsprechung. Die Seligsprechung selber ist ein Stück Papier.
35 Jahre nach seinem Tod wird mit Oscar Romero nun ein Befreiungstheologe selig gesprochen. Ist das eine Revolution für den Vatikan?
Nein. Das zeigt, dass der Vatikan auch in der Realität sozusagen, wir sind in der Realität angekommen im Vatikan. Befreiungstheologie ist kein Skandal mehr. Die Dinge, die man dort vertreten hat, die positiven und die negativen, sind so häufig durchgeknetet worden, intellektuell, auch im Gebet. Und Dinge wie zum Beispiel, dass zur Gerechtigkeitsfrage auch dazu gehört, dass die am Brot bekommen, das ist irgendwie Mainstream-Theologie heute. Also es ist kein Skandal mehr, diese Dinge zu erwähnen. Von daher ist der Vatikan da auch gereift, ist die Weltkirche da gereift, ist die Theologie gereift. Und dass jemand wie Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der nicht wirklich als linker Revoluzzer bekannt ist, immer schon ein strenger Verfechter der Befreiungstheologie gewesen ist und auch weiterhin ist, zeigt auch, wie weit der Vatikan da gekommen ist.
35 Jahre ist es her, dass Oscar Romero während einer Messe getötet wurde. Hintergründe waren das von Bernd Hagenkort von Radio Vatikan. Vielen Dank dafür. Wir haben es schon erzählt, lange haben die Menschen in El Salvador auf die Seligsprechung von Oscar Romero gewartet. Morgen vor 35 Jahren war er getötet worden während der Messe von einem Scharfschützen im Auftrag des Militärs. Die Rache dafür, dass er die Gewalt und die Unterdrückung in dem Land immer wieder kritisiert hatte. Für den Vatikan war das nicht zwangsläufig ein Grund für eine Seligsprechung. Gegner hatten lange argumentiert, Romero sei aus politischen und nicht aus Glaubensgründen ermordet worden. In seiner Heimat hingegen wird er schon seit Jahrzehnten verehrt wie ein Heiliger. Ihnen gibt die Nachricht über die bevorstehende Seligsprechung jetzt natürlich auch großen Aufwind. Ina Rotscheid über die Bedeutung Romeros in El Salvador, auch 35 Jahre nach seinem Tod.
Siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño. Oscar Arnulfo Romero.
Das Lied über Oscar Romero kennt in El Salvador jedes Kind. Es besingt den ehemaligen Erzbischof, für den das Evangelium nicht nur Worte waren, der an der Seite der Armen stand und der die Stimme derer war, die nicht gehört wurden. José Lasso erinnert sich noch heute an den charismatischen Mann, von dem er 1979 die Heilige Kommunion empfing. Damals war er 11.
Yo en ese momento no tenía ni idea muy clara de quién era ni lo que significaba, ¿no?
Ich wusste ja damals nicht viel über ihn. Als er kam, gab es großen Applaus und nach der Messe eine lange Schlange. Meine Mutter schob mich dann zu ihm und als ich endlich dran war, legte er seinen Arm um mich und irgendjemand machte ein Foto. Bis heute habe ich dieses Foto. Es ist eine schöne Erinnerung an ihn.
Diese Begegnung prägte José Lasso. In den Jahren Jahren danach ließ er sich zum Katechiten ausbilden. Heute leitet er eine christliche Menschenrechtsorganisation und engagiert sich für die Ärmsten und Benachteiligten in El Salvador.
Romero war natürlich zu groß, als dass ich jetzt sagen könnte, ich folge seinem Beispiel. Aber ich versuche es, genauso wie viele andere Christen in El Salvador, auch junge Menschen.
Viele von ihnen trifft man heute an der UCA, der Zentralamerikanischen Universität in San Salvador. Sie wurde in den 60er Jahren von Jesuiten gegründet. Das Romero-Zentrum hält dort bis heute die Erinnerungen an ihn wach und führt die Lehre in seinem Sinne fort. Junge Theologiestudenten, die Oscar Romero persönlich nicht mehr erlebt haben, sind auch heute, 30 Jahre nach seinem Tod, noch beseelt von ihm.
Für mich ist Romero ein Mensch, der mit seinem Leben Zeugnis abgelegt hat, ein Vorbild. Er stand an der Seite derer, die leiden. Er war ihre Stimme.
Für mich ist er ein Vorbild, dem ich folgen will. Einer, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat für das Volk in einer schweren Zeit.
Und auch die junge deutsche Theresa, die in Freiburg Theologie studiert, ist wegen Oscar Romero hier.
Diese ganze Theologie, die ist ja immer in Gefahr, so theoretisch zu bleiben, nur philosophisch und nicht sehr sich mit der sozialen Realität zu beschäftigen. Und ja, die Befreiungstheologie ist ja schon sehr politisch. Wenn man so das Evangelium liest, da steht es ja auch drin.
Die Bedeutung von Oscar Romero heute. Eine Reportage von Ina Rotscheid war das. Er kritisierte die Mächtigen in seinem Land und bezahlte dafür mit seinem Leben. Im Mai wird der ehemalige Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, 35 Jahre nach seinem Tod selig gesprochen. Lange mussten die Gläubigen in seiner Heimat darauf warten, denn für sie ist er schon lange ein Volksheiliger. Prälat Bernd Klaschka ist Geschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und auch er hat sich immer für eine Seligsprechung ausgesprochen. Er hat ihn persönlich erlebt, 1979, als er selbst in Mexiko als Priester gearbeitet hat. Herr Prälat, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Frau Rütters.
Was war das für eine Gelegenheit, bei der Sie ihn getroffen haben?
1979 hat in Puebla in Mexiko eine Versammlung der lateinamerikanischen Bischöfe stattgefunden. An dieser Versammlung hat auch Oscar Anulfo Romero teilgenommen. Im Anschluss an diese Versammlung gab es eine Konferenz von Menschen, die in der Kirche in Mexiko engagiert sind, insbesondere in den Basisgemeinden. Und Erzbischof Romero hat auf dieser Konferenz einen Vortrag gehalten über die Ergebnisse der Bischofsversammlung in Puebla. Da habe ich ihn zum ersten Mal erlebt und auf dieser Versammlung hat er sehr eindeutig Partei bezogen und Partei genommen für die Armen und gesagt, dass die Kirche auf Seiten der Armen stehen muss und sich zu ihrer Stimme machen sollte gegenüber den Mächtigen. Zu dieser Zeit gab es auch in El Salvador 1979 einen Bürgerkrieg und viele Menschen aus San Salvador sind nach Mexiko geflohen. Das war für Romero eine große Sorge, was aus den Menschen El Salvadors in Mexiko passieren würde. Ich war zu der gleichen Zeit auch Koordinator eines Sozialzentrums des Bistums Tula, das in Zusammenarbeit mit dem Bistum Münster arbeitete und wir hatten Arbeitsplätze zu vergeben. Im Anschluss an die Konferenz hat dann Erzbischof Romero Personen gebeten, die in der Lage sind, salvadoranischen Flüchtlingen zu helfen, sich zu treffen, mit ihm ein Gespräch zu führen. Und an diesem Gespräch habe ich teilgenommen. Wir selber haben dann auch in dem Projekt, in dem ich tätig gewesen bin, auch Salvadorianer aufgenommen für einige Zeit. Ich habe dabei Erzbischof Romero als jemanden erlebt, der sehr besorgt war um das Leben ganz konkreter Menschen. Er kannte auch ganz konkret Flüchtlinge aus El Salvador, die in Mexiko lebten. Er hatte uns, die wir an der Konferenz teilgenommen hatten, motiviert, Spenden zu geben. Aber in einem armen Land, wie es damals Mexiko ist und war, war es schlecht möglich, Geld zu geben. Ich habe erlebt, wie 300, 400 Personen Hemden auszogen, Pullover auszogen, Jackenabgaben für die Flüchtlinge in El Salvador. Das war für mich eine unter die Haut gehende Erfahrung und Erzbischof Romero nahm in dem persönlichen Gespräch diese Erfahrung auf, der Solidarität und sagte, so müssen wir solidarisch sein, insbesondere mit den Armen. Er war sehr bescheiden, zuhörend, zurückhaltend, nicht fordernd, sondern auf die Menschen zugehen. Er hat in mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Und war für Sie auch ein persönliches Vorbild? Sie waren damals erst selbst Anfang 30 auch.
Ich war Anfang 30 und er war und ist für mich ein Vorbild gewesen, auch heute noch, insbesondere in der Entschiedenheit, wie er sich auf die Seite der Armen gestellt hat und wie er den Konflikt, der dadurch oft hervorgerufen wird, mit den Mächtigen ausgehalten hat und gelebt hat. Dann war für mich ein zweiter Punkt, wie er eine Umkehr für sich gelebt hat, denn er war vorher jemand, der mehr im konservativen Lager angesiedelt wurde und durch die konkrete Erfahrung im Zusammenhang Leben mit den Armen, sich hat hinterfragen lassen, sich hat anfragen lassen und sein Leben verändert hat.
Können Sie sich noch an den 24. März 1980 erinnern, der Tag, an dem Oscar Romero von Militärs beim Gottesdienst erschossen wurde?
An diesen Tag kann ich mich sehr gut erinnern. Es war ein Tag, an dem wir in der Gemeinde, in der ich tätig war in Mexiko, einen Kreuzweg gefeiert haben, beziehungsweise einen Kreuzweg gebetet haben mit den Menschen dort. Und während wir den Kreuzweg beteten, kam jemand auf mich zu, eine Mitarbeiterin, eine Ordensschwester aus dem gleichen Team, in dem ich gelebt und gearbeitet habe, und hat mir zugeflüstert: Oscar Arnulfo Romero ist erschossen worden. Das war für mich ein Schock und ich habe diesen Schock auch sofort den Menschen mitgeteilt, die auch Oscar Arnulfo Romero kannten, und die Menschen waren sehr betroffen. Es fingen einige an zu weinen und waren sehr nachdenklich.
Sie haben sich auch immer wieder für die Seligsprechung Romeros eingesetzt. Was glauben Sie, warum hat diese Entscheidung so lange gedauert?
Ich sehe zwei Gründe. Einmal einen innerkirchlichen Grund, wie weit der Mord an Oscar Romero ein Mord ist, der einem Glaubenszeugen gilt, oder ein Mord ist an einem, der politisch anders denkt. Da hat die Kirche lange gebraucht, um zu der Entscheidung sich durchzuringen, dass dieser Mord an einem Glaubenszeugen und aus Motiven des Glaubens erfolgt ist, nicht aus politischen Motiven. Denn es heißt ja auch in dem Dekret über die Seligsprechung von Romero, aus Hass gegen den Glauben wurde er umgebracht. Auch in El Salvador gab es viele und gibt es heute auch noch Personen und Gruppierungen, auch Mächtige, die sagen, er ist umgebracht worden, weil er unsere politische Meinung nicht teilte, und es gab eben politische Drahtzieher, die sein Leben dann gefordert haben. Auch innerhalb der Kirche in El Salvador gab es Gruppierungen, auch Bischöfe, die Oscar Arnulfo Romero für einen Kommunisten hielten und eben nicht für einen Glaubenszeugen und einen Märtyrer. Bis dieser Prozess dann mal eingemündet ist in die Seligsprechung, dann hat es lange gedauert und es bedurfte auch neuer Impulse, eines Impulses von Benedikt XVI. Und auch eines Impulses von Franziskus. Erzbischof Romero selbst war vom Verhalten des Vatikans 1979, 1978, als er dort war, um seine Position dort darzustellen und zu erklären, war er enttäuscht, weil er in seinem Anliegen nicht verstanden worden ist und man meinte, er sei ein Politiker und würde dann sein geistliches Amt einsetzen für politische Zwecke. Das war der Hintergrund der Schwierigkeiten im Prozess der Seligsprechung.
Heute sind Sie Geschäftsführer von Adveniat. Inwiefern ist Oscar Romero heute ein Leitbild für Ihr Lateinamerika-Hilfswerk?
Das Leben, die Worte und das Zeugnis von Oscar Arnulfo Romero, seine Entschiedenheit, für die Armen einzutreten, ist Leitbild auch für das Handeln von Adveniat in Lateinamerika. Die Kirche in Lateinamerika hat sich auf mehreren Versammlungen entschieden, dafür ausgesprochen, auf der Seite der Armen zu stehen. Und das tut auch Adveniat und tritt für sie ein und möchte Stimme der Stimmlosen sein. Und insofern können wir viel von Oscar Arnulfo Romero lernen. Und das ermutigt nicht nur mich, sondern das ermutigt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier bei Adveniat, dieses Werk von Romero weiterzuführen.
Persönliche Begegnungen mit Oscar Romero. Dazu war das der Geschäftsführer von Adveniat, Prälat Bernd Klaschka. Und wie die aktuelle Lage in El Salvador ist und inwiefern sie noch eine Folge des Bürgerkriegs ist, darüber sprechen wir gleich. Herr Prälat, ich danke Ihnen erstmal vielmals für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Der Mord an Oscar Romero war auch der Auftakt für den Bürgerkrieg in El Salvador. Bei seiner Beerdigung kamen Zehntausende in die Hauptstadt, um von ihm Abschied zu nehmen, und die Situation eskalierte, als Scharfschützen in die Menge schossen und dabei 40 Menschen töteten. 12 Jahre sollte der Bürgerkrieg am Ende dauern und insgesamt 75.000 Todesopfer fordern. Mehr als 8.000 Menschen verschwanden in jener Zeit.
Als sie mich aus dem Haus zerrten, waren kaum noch Frauen übrig, nur noch Kinder. Meine vier nahmen sie mir weg. Dann musste ich mich ans Ende einer Schlange stellen. Die Frauen vor mir weinten und schrien. Sie flehten darum, nicht getötet zu werden.
Rufina Amaya ist eine der wenigen, die das Massaker in El Mosote überlebte. Am 11. Dezember 1981 drangen Soldaten in ihr Dorf im Nordosten von El Salvador ein. Es war die Zeit, als in fast ganz Lateinamerika Militärdiktaturen gegen linke Bewegungen und die vermeintlich kommunistische Bedrohung vorgingen. In El Mosote wurden im Namen der Aufstandsbekämpfung 900 Zivilisten getötet. Sie selbst überlebte wie durch ein Wunder.
Als sie begannen, eine nach der anderen zu töten, ging ich in die Knie und begann zu beten. Ich kauerte am Boden und plötzlich sah ich das Gestrüpp eines Apfelbäumchens. Ich kroch dahinter und blieb dort.
Das Massaker in El Mosote gilt bis heute als eines der größten Kriegsverbrechen in der Geschichte Lateinamerikas. Rufina war die einzige Zeugin. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2007 machte sie es sich zur Lebensaufgabe, davon zu erzählen und von einer Wahrheit, die in El Salvador nicht gerne gehört wird. Heute sind die Namen der Toten von El Mosote eingraviert in einer Mauer in San Salvador, neben denen von 35.000 anderen Opfern des Bürgerkrieges, dessen bekanntestes wohl der 1980 ermordete Erzbischof Oscar Romero ist. Die 35 Meter lange Mauer aus schwarzem Granit ist eine der wenigen Gedenkstätten im Land, errichtet erst vor wenigen Jahren von Menschenrechtsgruppen und Opferverbänden. Die Regierung beteiligte sich nicht, erzählt der Menschenrechtler José Lasso.
Diese Erinnerung gefällt vielen Leuten nicht, denn die Namen und Daten passen nicht zur offiziellen Vergangenheit des Landes. Wir haben hier zwei Geschichtsschreibungen, die offizielle, die von den Mächtigen stammt, und die wirkliche Geschichte.
75.000 Tote, 10.000 Verschwundene und 1,5 Millionen Flüchtlinge, das ist die Bilanz des Bürgerkrieges, doch die Verantwortlichen wurden nie bestraft. Keine fünf Tage, nachdem 1993 eine Wahrheitskommission ihren Bericht vorlegte, erließ El Salvador eine Generalamnestie, die Vergangenheit ruhen lassen, so lautet die politische Parole bis heute.
Verzeihen und vergessen, das kann nicht der Weg zu einer Versöhnung sein. Es gibt 8.000 Verschwundene, über deren Schicksal wir bis heute nichts wissen. Was ist mit den Müttern, die immer noch fragen, was aus ihren Söhnen wurde? Du kannst doch einer Mutter nicht bitten, dass sie vergisst.
In esta edición corrió la sangre en Apopa. Nueva masacre deja cuatro víctimas.
Kein Tag vergeht ohne Nachrichten über brutale Morde und Gewalttaten. Bis heute wurden bereits mehr Menschen getötet als während des gesamten Bürgerkrieges. Mit durchschnittlich 12 Morden am Tag gilt El Salvador als eines der gefährlichsten Länder auf dem ganzen Kontinent. Und auch heute werden die Täter selten belangt. Die Menschen in seiner Heimat, sagt José Lasso, hätten aus der Vergangenheit vor allen Dingen eins gelernt, nämlich, dass es kaum Gerechtigkeit gibt.
Entonces, aquí decimos comúnmente, la ley.
Hier gibt es ein Sprichwort, das Gesetz gilt nur für die Armen. Also der Kleinkriminelle, der Auto- oder Handydieb wird bestraft. Aber die Bandenchefs und Drogenbosse, die haben genug Geld und Einfluss, sie werden nicht belangt. Das Nichtanerkennen der Vergangenheit und die Straflosigkeit, die bis heute andauert, laden doch gerade dazu ein, weiter Verbrechen zu begehen.
Erst 1992 endete der Bürgerkrieg offiziell mit dem Friedensschluss zwischen Regierung und der Guerilla. Doch Friede kehrte damit noch lange nicht ein. Heute zählt El Salvador zu den gewalttätigsten Ländern der Erde. Auf 100.000 Einwohner kommen rund 60 Morde. Das sind Verhältnisse wie im Irak. Der Grund: kaum ein Verbrechen wird aufgeklärt. Wer Geld hat, erkauft sich sein Recht. Opfer und Willkür sind in der Tagesordnung. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass in El Salvador die Vergangenheit niemals aufgearbeitet wurde. Ein Beitrag darüber war das von Ina Rotscheid. Wenig scheint sich an den Bedingungen, die einst Oscar Romero in seinem Land anprangerte, geändert zu haben. Nach Statistiken der Vereinten Nationen werden dort durchschnittlich 8 Menschen jeden Tag ermordet. Das ist eine der höchsten Gewaltraten weltweit. Und auch die Ungleichheit und die Armut herrschen weiter vor. Ines Klissenbauer ist die Zentralamerika-Referentin beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, das auch viele Projekte in El Salvador unterstützt. Hallo Frau Klissenbauer.
Guten Tag, Frau Reuters.
Die Gewalt und die Armut, die in dem Land vorherrschen, inwiefern sind das noch die Folgen des Bürgerkriegs?
Ja, also in El Salvador haben wir, wie Sie eben auch schon sagten, nach wie vor eine sehr hohe Gewalt. Viele Jahre nach Beendigung des Bürgerkrieges, inzwischen 23 Jahre, ist die Gesellschaft immer noch sehr stark traumatisiert durch die vielen schmerzhaften Erfahrungen dieses sehr brutalen Bürgerkrieges, durch die vielen Verluste. Und hinzu kommt, dass eben auch die Polarisierung in der Gesellschaft, das heißt, dass die Gesellschaft immer noch sehr stark unterteilt ist zwischen sehr reichen, einer sehr reichen Oligarchie und der Mehrheit der Gesellschaft, die in Armut lebt, und viele eben in extremer Armut. Das heißt, die müssen mit weniger als einem Dollar pro Tag überlegen. Diese Form, in Armut leben zu müssen, praktisch zu den Gewalterfahrungen auch eine Gewalt darstellt, die sich dann auch wieder in Gewalt entlädt. Das Amnestiegesetz ist wiederum auch eine Sache, die dazu beigetragen hat, dass die Vergangenheit nicht aufgearbeitet wurde, dass Straflosigkeit herrscht im Land. Und eben auch Folge des Bürgerkriegs ist die hohe Bandengewalt, also die Maras, die auch hier als Maras bekannt sind, die Banden, die ursprünglich viele Flüchtlinge waren, die aus dem Krieg geflohen sind in die USA, dort in die Gesellschaft nicht integriert wurden, oft straffällig wurden und dann auch in ihr Heimatland deportiert wurden und dort sehr gewalttätige Strukturen und Netzwerke aufgebaut haben.
Heute ist klar, wer hinter dem Mord an Romero steckte. Die Wahrheitskommission hat als Auftraggeber Major Roberto d'Aubuisson ermittelt, der aber nie zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Denn bereits ein Jahr nach dem Ende des Bürgerkriegs 1993 wurde ein Amnestiegesetz erlassen. Welche Folgen hat dieses Amnestiegesetz für die Gesellschaft in El Salvador?
Ja, die Folgen sind natürlich sehr schwerwiegend. Das heißt, die Menschen, der Staat, der kann praktisch seinen staatlichen Auftrag zur Ahndung der Kriegsverbrechen, der schweren Menschenrechtsverletzungen, die während des Bürgerkriegs begangen wurden, die zu ahnden, vor Gericht zu stellen, also die Verantwortlichen, dieser Verantwortung kann der Staat nicht nachgehen. Das heißt, die Menschen leben in der ständigen Konfrontation mit den Gewaltverbrechern und den Urhebern dieser Gewaltverbrechen, die nie belangt werden. Das ist für die Menschen sehr traumatisch. Viele Bürgerkriegsverbrechen sind nicht aufgeklärt worden. Es gibt immer noch viele Verschwundene im Land, deren Schicksal, deren Verbleib nie aufgeklärt werden konnte. Also die Menschen leiden nach wie vor an den Folgen des Bürgerkrieges und durch das Amnestiegesetz wird keine systematische Aufklärung der Verbrechen betrieben.
Seit 2009 sind Vertreter der ehemaligen Guerilla an der Macht, erst unter Präsident Mauricio Funes, jetzt unter Salvador Sanchez Seren. Hat das irgendetwas am Umgang mit der Vergangenheit verändert?
Es ist schon deutlich zu erkennen, dass sich da etwas verändert hat. Also nach der Wahl Mauricio Funes im Frühjahr 2009 war sein erster Gang nach seinem Wahlsieg eben an das Grab Monsignor Romeros. Das hat, glaube ich, für die Bevölkerung ein deutliches Zeichen gesetzt. Es ist eine Veränderung im Gange. Die Regierung Funes noch hat laut Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte von 2012 dann auch die Empfehlung ausgeführt, sich offiziell für das größte Massaker in El Mozote in El Salvador zu entschuldigen bei der Bevölkerung. Das war ein erstmalig erlebter Akt nach dem Krieg von Seiten der Regierung, was sehr viel positive Resonanz natürlich hervorgerufen hat. Auch zeigt die neue Regierung unter Salvador Sanchez Seren, letztes Jahr gewählt, im Frühjahr auch, dass ein anderer Umgang auch mit der Gewalt inzwischen in Gang gekommen ist. Also man setzt sich differenzierter mit der Gewalt, mit den Ursachen der Gewalt in der Gesellschaft auseinander und sieht es auch als staatliche Aufgabe, Gewalt in verschiedenen Formen zu reflektieren und anzugehen und eben nicht nur durch Repression und Gewalt Antworten auf Gewalt, wie das die Vorgängerregierungen der Arena-Partei über 20 Jahre gemacht haben.
Wie versuchen Sie denn mit Adveniat die Menschen dort zu unterstützen?
Also in Umfragen in El Salvador zur Lage des Landes wird immer an allererster Stelle die Gewalt genannt. Also die Menschen, die nicht in Sicherheit leben können, die permanent Angst haben müssen. Und das ist auch das, was viele von unseren Projektpartnern umtreibt. Wir erhalten viele Anträge aus El Salvador und man liest immer in den Projektanträgen eben die Situation der Unsicherheit, der Gewalt und eben auch der Versuche, dem etwas entgegenzusetzen. Von daher nehmen wir das natürlich auch auf und unterstützen in El Salvador ganz konkret Projekte zur Gewaltprävention, hauptsächlich an Jugendliche gerichtet, damit Jugendliche sich mit der Lage im Lande auch auseinandersetzen, mit ihrer konkreten Lebenssituation und andere Antworten auf die Gewalt finden, aber eben auch durch Bildung, durch Berufsbildungsprojekte, durch Aussichten auf bessere Lebensperspektiven und eben auch Jugendarbeit konkret, die auch von Seiten der Kirche geführt wird in Armenvierteln, wo wirklich die Menschen kaum auf die Straße gehen können, weil die Nachbarstraße dann schon von der rivalisierenden Jugendbande Mara dominiert wird und sie wirklich um Leib und Leben fürchten müssen, wenn sie sich zu weit von ihrem Haus oder von ihrer Straßenseite entfernen. Also diese konkrete Gewaltbelastung und Angst, mit der die Menschen leben, dort auch gerade Jugendlichen alternativen Wege aus der Gewalt aufzuzeigen. Und das hat ganz stark mit Jugendarbeit, mit einer positiven Jugendarbeit, mit Perspektivbildung, mit Reflexion und so weiter zu tun. Und in dem Sinne ist das auch ein Schwerpunkt unserer Unterstützung für El Salvador.
Nach langer Wartezeit wird Oscar Romero nun im Mai selig gesprochen. Was für eine Bedeutung hat das für El Salvador?
Also für El Salvador ist Oscar Romero schon lange ein Heiliger und wird sehr hoch verehrt im Volk. Gerade ein Volk, das nie Anerkennung bekommen hat oder wo eben auch gerade die Bürgerkriegsverbrechen nie aufgeklärt worden sind, wo viele, viele Menschen mit ihrem Schmerz, mit ihrer Last allein gelassen werden, war Romero praktisch ihr ganz wichtiger Verbündeter, der ja auch für die Menschen dort, so erleben sie das und so weiß, ja auch für sie ermordet wurde, also sein Leben für sie praktisch gegeben hat. Von daher wird er im Lande schon lange verehrt und der Seligsprechungsprozess wurde ja auch schon vor vielen Jahren in El Salvador initiiert und das ist jetzt nach so vielen Jahren des Wartens, des Nachhakens, des Nachfragens endlich dazu gekommen ist. Das ist natürlich für die Salvadoreños eine Riesenfreude, ein Riesenfest und natürlich auch Anerkennung des Schmerzes, des Leides, aber auch ihrer Verehrung, ihrer Identifizierung mit Monsignor Romero und von daher ein sehr großes Ereignis.
Das Engagement Adveniats in El Salvador. Dazu war das die Zentralamerika-Referentin Ines Klissenbauer. Frau Klissenbauer, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Ja, danke auch an Sie.
Das war Domradio weltweit. Heute ging es bei uns um den ehemaligen Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, und seine bevorstehende Seligsprechung im Mai. Nachhören können Sie wie immer alles im Internet auf domradio.de.